Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Angelina
und Lea und das ist Bibliomanie.
Die ganze Zeit schon im Kopf heute.
Passt ja sehr gut zu dem, was du uns gleich erzählen willst. Möchtest du erst davon erzählen, dass
mein Leben eine Party Qual war. Ist seit... Achso. Wir wollen es positiv äußern. Es war ein Fest bei Tay-Tay. Ich habe sie gesehen. Ich hätte sie anfassen können.
Jetzt
ich habe
ehrlich?
Sie, ich
was hattest du denn für Plätze?
Innenraum, hinterer Bereich.
Mhm.
Hast du die gesehen, wie die Bühne aufgebaut ist? So ganz
so
lang.
So einen langen
ganz
Steg,
lang
ne?
Und dann hinten. Und wir saßen da so ab 10 Uhr morgens ungefähr vor Schalke. Und ja, ich hatte sie, ich sage immer, ich habe sie angefasst. Durch 5 Reihen vor mir und ich war die 6. Reihe quasi. Und dann war schon die Bühne. Also ich habe ihre Gesichtszüge gesehen.
Krass.
Für mich ist immer ein Problem, weil ich so klein bin, muss ich immer so ein bisschen hin und her gucken.
Das ist doof, ne?
Aber ja, ich bin ganz beseelt. Ganz beseelt. Aber eigentlich wollte ich irgendwas anderes erzählen, dass es wieder...
Eine Qual war. Was war eine Qual?
Ja, dass es jetzt vorbei ist.
Ach so.
Das ist jetzt, also das... aber irgendwie... Ah, und danach habe ich Tokyo Hotel gesehen. Habe ich das schon erzählt?
Waren die auch da?
Nee, ja. Nee, also am Freitag war Tay-Tay. Und war wirklich, also diese Frau, die hat da 3 Stunden... durchgesungen, durchgetan. Also ein bisschen ist natürlich auch Lip-Syncing. Wer heißt das denn auf Deutsch? Nicht Lip-Syncing.
Playback.
Die hat kleine TikToks aufgenommen. Und die, ja, aber die hat ja dann gelip-synced zu ihren Songs.
Ja.
Ja. Nee, und Paramore war vorher, war auch richtig cool.
Die waren die Vorband.
Ja.
Okay, krass.
War richtig, richtig cool. Also war sehr, 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 sehr schön und es war ein sehr ein umarmendes Erlebnis. Und dann
schön.
Am Samstag war ich in war CSD in Köln.
Ah,
das Wochenende. Und dann Samstag war Tokyo Hotel kostenlos auf dem Heumarkt. Das war auch richtig cool. Ja, ich weiß gar nicht, ich wollte irgendeinen Buchzusammenhang eigentlich mit Taylor schließen, aber den habe ich vergessen.
Das weiß ich nicht.
Ja, egal. Ah ja, und dann, ja, Tokyo Hotel war auch richtig cool. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht entscheiden, was man sagt. 30 Minuten kostenlos Tokyo Hotel oder 3 Stunden kostenlos Tay-Tay.
Definitiv nicht kostenlos.
Definitiv. Nö, ich habe gar nicht, 130 Euro hat das Ticket nur gekostet.
Oh ja, okay.
Wenn du mal überlegst, ich habe jetzt für Berg nächstes Jahr 2 Tickets geholt. Berg mit Kuh?
Kann ich, glaube ich, nicht.
Rote Flaggen?
Weiß ich gerade nicht.
Ich sehe 100 rote Flaggen. Und der hat so eine... Mein Stuhl quietscht. Ja, egal. Die haben mich 45 oder 50 Euro gekostet. Ist halt auch schon. Und Tay-Tay nur...
Tay-Tay ist ein Erlebnis.
130. Ja, die zieht ja da die ganzen Errors durch.
Das ist richtig krass.
War richtig heiß. 30 Grad. Ich bin fast geschmolzen.
Mhm.
Ja. Apropos.
Geschmolzen.
Geschmolzen.
Kommen wir zu unserem Quiz. Weil du mich jetzt.
Weil ich dich
burnen
jetzt
wirst.
Werde ich mit den Fragen. Weiß ich nicht. Ich finde keine. Das war.
Stell mir einfach die Fragen. Welches Thema haben wir denn?
Wir haben random eine Karte gezogen aus unserem Literaturquiz-Paket und es ist Rokoko. Erstens. In der Lyrik des Rokokos geht es um die Freude des einfachen Landlebens.
Uiuiui.
Ich habe vergessen, mir Wasser zu holen.
Hm.
Und jetzt verliert meine Stimme mich. Gut, dass du heute viel reden musst. Um Natur, Liebe und Lebenslust.
Mhm.
Welcher Begriff hat nichts mit dem Rokoko zu tun? Ach du Heilige. A. Heraldik. B. Bukolkik. Oder C. Anokreontik. Anokreontik? Kreontik?
Ich sage B.
Nee, es ist A. Aber also ganz ehrlich, das ist...
Keine Ahnung.
Ja. Einer der am meisten bedichteten und idealisiertesten Berufen war der des Schäfers. Bukolkische Dichtung.
Mhm.
Das war B. die Schäferstunde war Synonym für Natur, Lebens- und Liebeslust.
Mhm, ja.
Da. Ah, okay, sorry. Ja, also A war es nicht, denn A, B ist das mit dem Schäferstündchen. Und C, darum geht es auch in der Anokreontik, oh Gott, in der zudem verstärkte Alkoholgenuss eine Rolle spielen kann. Hast du gerade mitbekommen in meinem Termin? Wir haben gerade, ich habe gerade remote bei Lea im Büro mitgearbeitet und hatte einen Termin. Da ging es auch kurz um Alkoholgenuss. Hast du es gehört? Mal, ich habe erzählt, ich hatte gestern Abend einen Wadenkrampf.
Ach doch, das habe ich mitbekommen.
In der Nacht. Und meine Headhoff hat gesagt, Wadenkrämpfe kommen auch von Alkoholkonsum. Und dann habe ich ihr gesagt, ich hatte nur 2 Gaffel. Das ist für mich kein Alkoholkonsum. Davon sollte es doch keine. Ja. Also in der Anokreontik, das war auch lyrisch von mir, geht es in der zudem verstärkte Alkoholgenuss eine Rolle spielen kann. Als Wappenkunde hat die Heraldik hier nichts zu suchen. Aha. Mhm. Wappenkunde ist Heraldik. Mhm. Okay. Jetzt habe ich das.
Ja.
Ja. Zweitens, wann würden Sie, wann würden Sie das Rokoko als Epoche der deutschsprachigen Literatur ansetzen?
Oh Gott. Das wird jetzt richtig peinlich.
1700 bis 1730, 1740 bis 1780 oder 1770 bis 1820.
Ich habe keine Ahnung.
Ich wüsste es jetzt auch nicht aus dem Kopf. Ich meine, wir haben es mal gelernt, ja, aber das ist auch jetzt sehr lange her. Wir sind jetzt auch sehr viel älter. Das ist korrekt.
Ja, klar, wusste ich. Ich habe nur so getan.
Etwa so zwischen 1740 und 1780 entstanden die Texte des Rokoko.
Klar, wusste ich doch.
Parallel zur Aufklärung, gefolgt vom Sturm und Drang.
Aber den Rokoko haben wir, glaube ich, echt immer wenig durchgenommen.
Ich habe das so gar nicht auf dem Schirm.
Nee.
Ich weiß auch nicht, was wir da in der Berufsschule durchgenommen haben.
Weiß ich an auch Texten. Nicht.
Also wir müssen ja irgendwas ans.
Bestimmt.
Wir sind ja jede Epoche durchgegangen. Eines der bekanntesten deutschen Lieder, das Abendlied, stammt aus der Zeit des Rokoko. Rokoko. Vielleicht kennen Sie es auch, als der Mond ist aufgegangen. Ah!
Der Mond ist aufgegangen.
Geht's so? Ich weiß es gerade nicht.
Das war nicht richtig von der Melodie, glaube ich.
Wer hat es geschrieben? Goethe, Wieland oder Claudius?
Wieland.
Fast. Das Abendlied oder Der Mond ist aufgegangen stammt von Claudius. Geschrieben 1979.
19? Im Rokoko.
Im Rokoko 1779. Ich weiß nicht, warum wir das immer haben.
Ich weiß auch nicht.
Man sagt immer automatisch 19.
Ich glaube auch.
Weil wir 19 geboren sind.
Und 19 Jahre alt sind.
Und 19
Bücher gelesen haben.
In unserem ganzen Leben. So, apropos Bücher.
Guter Übergang.
Worum geht es heute?
Heute geht es um ein neues Werk von einem meiner Lieblinge. Oh, ich hoffe, das hört man nicht hier. Die Klimaanlage macht
Geräusche. Ich glaube, ich mache die Lüftung mal aus. Erzähl du weiter.
Ich erzähle heute was von dem neuen Werk von einem meiner Lieblingsautoren. Und zwar von Benedict Wells.
Ich habe jetzt die Lüftung nicht ganz ausgemacht, weil ich glaube, dann sterben wir, aber mal gucken.
Benedict Wells hat ein neues Buch rausgebracht, und zwar Die Geschichten in uns, vom Schreiben und vom Leben. Ist vor einer Woche ungefähr rausgekommen. Ich habe es direkt mir einverleibt, natürlich. Ich konnte es kaum erwarten. Besonders konnte ich es kaum erwarten, weil er ja eigentlich gesagt hat, er schreibt nicht mehr, also Romane erstmal. Also erstmal. Und dann kam ja auf einmal diese Ankündigung, ja, es kommt ein Buch von Benedict Wells raus. Und ich dachte mir so, okay. Und dann habe ich gecheckt, dass es halt nicht, also kein Roman ist. Es ist kein Roman. Also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes Buch. Und es geht wirklich, wie der Titel verspricht, ums Schreiben und auch ein bisschen um sein Leben. Und ich habe das so ein bisschen aufgeteilt, dass ich.
Hast du auch das Gefühl, dass die Lüftung gerade ein bisschen mehr angegangen ist statt aus?
Ja.
Okay.
Ich weiß nicht, was du da gemacht hast.
Ich will auch nicht ganz aus, weil dann kriegen wir keinen Sauerstoff. Ja. Okay.
Ja, sorry. Genau, ich habe die Folge jetzt auch so ein bisschen so aufgebaut, wie das Buch aufgebaut ist. Also er teilt das so ein bisschen auf und ich habe ganz, ganz viele Zitate mitgebracht.
Wer hätte das gedacht?
Weil ich fand, das passte sehr gut. Queen of Zitate. Weil erstens finde ich es schwierig, diesen Inhalt immer wiederzugeben, weil es sind wirklich, also er fängt halt an, wie er so ein bisschen zum Schreiben gekommen ist, sein Leben, und dann geht er halt irgendwann wirklich über in den Prozess des Schreibens und bringt dann auch irgendwann so Werkzeuge an den Mann. Und ich dachte mir, das finde ich ein bisschen schwierig, den Hammer, den Schraubenzieher fürs Schreiben, fand ich ein bisschen schwierig, dann irgendwie so in der Vorstellung darüber was zu erzählen. Und deswegen habe ich bei vielen Sachen einfach nur Zitate aufgeschrieben, um so ein bisschen das Gefühl für das Buch zu bekommen. Ich fand es insgesamt einfach super toll. Ich fand es auch mega interessant, auch für Leute, die halt ihn interessant finden, ist es auf jeden Fall was nochmal mehr Einblicke in seine Persönlichkeit auch gibt und auch so ein bisschen, was ihn bewegt beim Schreiben. Und für alle, die...
Stuhl.
Sag mal.
Du bist richtig gut drauf.
Was auch total interessant ist für Leute, die die ganzen Romane von ihm gelesen haben, er spricht halt ganz oft so, wie er auf die Ideen gekommen ist von Heartland, von Fast Genial und sowas und wann er die geschrieben hat und wie es dann dazu kam, dass er das eine zwar als erstes geschrieben hat, aber dann doch als zweites rausgebracht hat und solche Sachen. Also für alle, die sich, also die Fans von den Büchern sind, fand ich das auch super. Es ist halt, wie gesagt, ein ganz, ganz anderes Buch und es ist halt wirklich auch ein Schreibratgeber teilweise, ne? Also es ist schon auch für Leute.
Du schreibst jetzt auch einen
Roman? Ich schreibe jetzt einen Roman. Ich habe schon die ersten 300 Seiten geschrieben.
Klar,
auf jeden Fall.
So schnell wie du liest, habe ich auch erwartet, dass du es.
Nee, aber ich glaube, es ist auch wirklich für viele Leute, die wirklich sagen, ich möchte eigentlich gerne mal schreiben, könnte ich mir gut vorstellen, dass man da echt viele Sachen irgendwie als Tipps und Tricks rausnehmen kann, um irgendwie zu wissen, worauf muss ich achten, woran kann ich feilen und so. Ja, aber um jetzt direkt in das Buch einzusteigen. Fangen wir doch einfach an mit einem Zitat aus Teil 1. Teil 1 heißt der Weg zum Schreiben. Und da gibt es zwei Unterpunkte. Einmal, warum man anfängt und warum man nicht mehr aufhört. Und ich lese ein kurzes Zitat. Wenn man wie ich aufgewachsen ist, lernt man vielleicht nicht, dass man selbst Fehler machen oder einfach sein darf, weil es keinen Raum dafür gab. Stattdessen verzeiht man sich nichts und entschuldigt sich mehrfach für alles, holt immer wieder uralte Momente hervor, die für andere oft harmlos oder vergessen sind, und vergrößert sie unter dem inneren Brennglas, bis es sich anfühlt, als hätte man jemanden von der Klippe gestoßen.
Überlegst du, ob du weiterliest?
Ja, aber ich glaube, das reicht. genau, also ich finde, da kriegt man schon mal ein ganz gutes Gefühl, dass es trotzdem auch sehr, sehr schön geschrieben ist wieder. Und das ist jetzt so ein bisschen aus dem Teil, wo es so viel um seine Kindheit und um seine Familie geht. Also man bekommt auch wirklich mal einen Eindruck, wie Benedict Wells aufgewachsen ist. Und er spricht halt auch so Dinge an, wie seine Mutter war sehr krank, die ist manisch-depressiv gewesen. Und er war auch zwischenzeitlich in einem Internat, beziehungsweise halt Heim sozusagen. Mhm. Und sein Vater ist zum Beispiel insolvent gegangen, war sehr arm dann irgendwann. Und dann ist die Mutter irgendwann wieder zu denen gezogen, damit die sich das überhaupt irgendwie leisten können, obwohl die getrennt waren, die Eltern irgendwann. Also man erfährt halt wirklich so ein bisschen, wie ist Benedict Wells aufgewachsen und was hat er in der Kindheit auch durchgemacht und was hat ihn bewegt und so. Und er sagt auch, er geht das erste Mal eigentlich so richtig dahin zurück. Und er macht zum Beispiel auch einen kleinen, einen Absatz gibt es tatsächlich auch zu der Familiengeschichte mit Baldur von Schirach. Und dann sagt er so, dass das halt, dass es dafür der Rahmen würde gesprengt werden. Mhm. Deswegen geht er halt nur kurz und verweist halt in der Fußnote auf so einen Eintrag auf seiner Website, wo er darüber schon mal geschrieben hat. Aber auch immer wieder kommt diese Andeutung, dass er schon drüber nachdenkt, vielleicht, dass er nicht darüber nachdenkt, aber dass er sich schon noch vorstellen könnte, dass es vielleicht irgendwann, dass er irgendwann so weit ist, das auch literarisch zu verarbeiten und sowas, aber einfach noch nie so weit war. Und das fand ich auch mega interessant, weil gerade bei ihm, er hat ja, glaube ich, das erste Mal in diesem Hotel Matze Podcast darüber gesprochen auch.
Das wollte ich mir noch anhören.
Genau, wo er dann auch gesagt hat, dass das ja auch der Grund war, warum er seinen Namen geändert hat und alles. Und vorher hat er ja in Interviews und so auch nie darüber gesprochen. Und das war ja wirklich auch so das erste Mal, beziehungsweise dann mit diesem Artikel, den er selber da veröffentlicht hat. Und deswegen fand ich das auch mega interessant, dass er das dann jetzt auch wieder erwähnt hat. Also, dass er jetzt dann sich da irgendwie auch der öffnet sozusagen. Genau, und dann im ersten Teil verfolgt man ihn so ein bisschen durch seine Kindheit, Jugend, beziehungsweise dann auch, wo er dann beschließt zu schreiben nach der Schule und wie er dann nach Berlin umzieht und beschreibt dann auch erstmal so ein bisschen, wie er dann da in Berlin ankommt, eine kleine Wohnung hat. Und das geht dann so ein bisschen über in dieses Kapitel, warum man nicht aufhört, wo er dann eigentlich beschreibt, wie er immer wieder versucht, Bücher irgendwo einzureichen und immer wieder weiterschreibt und wer die Sachen gelesen hat, was eigentlich daran nicht gestimmt hat, dass er eigentlich nie aufgegeben hat, aber natürlich das mega schwer war, weil es ja auch einfach ein finanzielles Ding war. Also der hat sich ja wirklich einfach vorgenommen, ich werde jetzt einfach Autor, was ja auch richtig krass ist. Und auch das fand ich total interessant, weil man einfach nochmal so mehr in die Tiefe geht, weil sein erster Roman war ja Spinner. Aber Spinner kam ja nicht als erstes raus, sondern Becks letzter Sommer. Und ich finde es auch total interessant, wie er selber nochmal reflektiert, was er an den Romanen schwach in Anführungsstrichen findet und was er anders machen würde und sowas. Und er hat ja zum Beispiel von Spinner, das wusste, habe ich auch irgendwie wieder verdrängt, nochmal eine neue Ausgabe rausgebracht. Er hat das ja nochmal überarbeitet, weil er gesagt hat, das war wirklich zu unfertig, dieses Buch. Und das fand ich halt auch interessant zu sehen, wie der sich entwickelt hat durch diese ganzen Bücher. Und das kehrt auch immer wieder in den einzelnen Teilen des Buches. Also das macht er immer, er nimmt immer wieder, er weist immer wieder auf Stellen seiner eigenen Bücher hin und sowas und sagt zum Beispiel dann auch, es gibt am Ende ein Kapitel über Charaktere zum Beispiel, da sagt er irgendwie, glaube ich, sowas wie, dass er sich bei den ersten Büchern gar nicht die Zeit für alle Charaktere genommen hat. Also einfach, da hätten noch ein paar mehr Zeit gebraucht und wie sich sowas auch einfach entwickelt. Und das ist ja auch alles irgendwie so ein Zeichen dafür, dass so Schreiben total der Prozess ist und man auch einfach viel schreiben muss, um das zu lernen. Genau, und in diesem Warum man nicht aufhört, geht es dann irgendwann auch um Diogenes. Ich weiß nicht, ob ich die damals in der anderen Benedict Wells-Folge schon erzählt habe, aber das finde ich ja auch immer noch super, dass er ja gesagt hat, wenn will er zu Diogenes. Und als er dann endlich irgendwie einen Agenten hatte, der ihn dann gefragt hat, wo willst du hin? Und dann hat er gesagt, ja, du musst es auf jeden Fall zu Diogenes schicken. Ne? Und dann diese Story auch, wo er dann da angerufen wird von dem Diogenes-Chef sozusagen und was das für ihn eigentlich bedeutet hat und so, dann wirklich zu Diogenes zu kommen, weil er ja auch ein riesen John Irving-Fan ist und John Irving ja auch bei Diogenes und er meinte, Fitzgerald ist bei Diogenes verlegt und sowas. Also so dieses, dass das so ein großer Verlag ist und ich glaube, das können ja viele BuchliebhaberInnen auch einfach nachvollziehen, weil Diogenes ja irgendwie so ein bisschen besonders ist.
Bibliomanen,
ja. Die können das nachvollziehen. Genau, apropos so John Irving und so, solche Sachen baut er auch mit ein. Also auch so ein bisschen, wie er zum Lesen gekommen ist, was ihn total bewegt hat. Aber auch zwischenzeitlich so.
Was denn? Hat schon wieder so einen plumpen Witz mit, wie er zum Lesen gekommen ist. Aber jetzt kann ich. Nee, ist okay. Sorry.
Ja.
Kopf ist heute durch.
Also ist in Ordnung. Gleichzeitig wirft er auch immer ein, dass er, also der nimmt total viel Bezug auf andere Menschen, die geschrieben haben, auf andere Bücher und so. Das ist super. Also du kannst auch hinten, ich habe erstmal hinten stehen die ganzen Literaturliste, dachte ich mir so, das werde ich jetzt auch lesen und das werde ich lesen. Ach, das habe ich ja sogar auch. Wenn er das empfiehlt, oh, dann muss ich das auch mal lesen. Nee, aber er macht halt ständig irgendwelche Bezüge und bezieht sich auch oft bei so Schreibratschlägen auf andere Schreibratgeber. Zum Beispiel von Stephen King gibt es wohl eins. Das hat er auch gelesen. Er meinte, er hat nicht viele gelesen. Jetzt für das Buch wohl dann ja mehrere, so ja, als Recherche, aber vorher eigentlich nicht viele. Und das war, Stephen King hat er eins gelesen. Und darauf nimmt er halt auch die ganze Zeit Bezug, aber auch generell auf viele Zitate von AutorInnen, die halt irgendwie gesagt haben, wie es bei ihnen ist und wie da auch die Unterschiede sind. Und das finde ich auch super, dass er halt sozusagen so ein breites Bild zeichnet und nicht sagt, so mein Weg ist der richtige, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wege. Genau. In diesem Warum man nicht aufhört, geht es auch irgendwann noch um vom Ende der Einsamkeit und wie er nach Barcelona gegangen ist, weil er hat sich ja irgendwann dann, hat er gesagt, ich habe erstmal das Datum von dem nächsten Roman nach hinten verschoben und bin erstmal nach Barcelona, weil er irgendwie ja nochmal gucken wollte, dass er irgendwie einmal, ich weiß nicht, sich selbst finde, klingt so blöd, aber Also einfach nochmal so ein Cut und irgendwie gemeint hat, das musste er irgendwie tun. Und da habe ich das nächste Zitat. Einen Moment, ich muss immer blättern. Bei der Arbeit vom Ende der Einsamkeit habe ich durch unzählige schlechte Fassungen hindurch immer wieder dieses Echo meiner selbst gehört. Den leisen Ton des Jugendlichen, der am See saß und nicht wusste, wer er war und was aus seinem Leben werden sollte. Der keine Sprache für sich oder für seine Situation zu Hause hatte, keine Heimat, keinen Platz und der mich nun immer wieder rief. Ja, genau, das ist so ein bisschen auch zu dem, was ich eben meinte, dass man auch so ein bisschen Einblick bekommt, wie er diese Bücher irgendwie immer im Hinterkopf hatte, beziehungsweise diesen Drang auch, diese Bücher zu schreiben. Das fand ich sehr, sehr schön. Genau, und dann geht's halt rüber in diesen Teil 2 über das Schreiben und dann geht's halt, wie ein Roman entsteht. Also dann sagt er halt wirklich, wo fängt es an und wie geht das dann weiter? Und das hat er nochmal aufgeteilt in verschiedene Unterkapitel. Und das erste Kapitel ist der Funke. Und das fand ich sehr, sehr passend, weil das Kapitel hat er angefangen mit diesem Zitat aus Dancing in the Dark von Bruce Springsteen. You can start a fire without a spark. Mhm. Und ich musste da so, wurde ich ja direkt wieder ein bisschen melancholisch. Nee. Ja, weil klar. Bei der Lesung haben die das auch gesungen. Also der hatte ja diese Lesung mit dem Musiker. Und da hat er das auch gesungen. Also nicht Benny, sondern der andere.
Wer weiß, vielleicht kann er ja auch singen.
Ja, zwischendurch hat er gesungen. Das war süß. Naja, auf jeden Fall fand ich das sehr passend und da geht es halt so ein bisschen darum, wo diese Ideen herkommen, sozusagen. Und ich habe, nee, das ist das davor, einen Moment, zum Funken habe ich auch ein Zitat. Und zwar... Kunst entsteht aus Notwendigkeit. Ich glaube, alle Geschichten haben einen starken ersten Impuls, egal wie sehr sich das Buch später wandelt. Es kann eine gute oder eine ohnmächtige Erfahrung sein, aus der ein Roman erwächst. Wut auf die Gesellschaft oder erlittene Ungerechtigkeit. Es kann ein bestimmtes Gefühl, ein Bild oder ein anderer Mensch sein, eine Beobachtung wie jenes bittere Lächeln, ein Zeitungsartikel wie bei Fast Genial, eine Prämisse wie bei... Wie, was wäre, wenn ein Mensch rückwärts altert, wie bei F. Scott Fitzgeralds Benjamin Button. In einigen Fällen ist es auch der Blick einer Figur, die einen bereits aus der fiktiven Welt heraus ansieht.
Das fand ich auch sehr schön.
Ja, genau. Also da geht es so ein bisschen um seine Ideenfindung, beziehungsweise wie die Ideen zu ihm gekommen sind. Und da geht es zum Beispiel auch ganz viel um die Story, wie er zu Heartland gekommen ist, weil er bei Diogenes irgendwann gefragt hat, ob es von dem Autoren Joey Goebel mal was Neues gibt, weil er den so toll fand. Und dann haben die halt gesagt, ja, der schreibt gerade in dem Buch Heartland. Und er hat dann so gesagt, also innerlich kam wohl so der Gedanke so, verdammt, das ist ein verdammt guter Titel. Und er hatte direkt so ein Bild von diesen 80er-Jahre-Dingen und hat gesagt so, verdammt, jetzt hat schon jemand bei Diogenes meinen Titel veröffentlicht, bis ihm dann irgendwann klar wurde, als das Buch rauskam, dass es nicht Heartland wie Heartland, sondern Herzland.
Ach, wie Herz.
Genau, und dass es was ganz, ganz anderes ist. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt muss ich dies schreiben. Und er hat eine, für Fast Genial zu recherchieren, hat er eine Amerika-Reise gemacht mit Freunden und hat dann da sozusagen schon diese Idee für Heartland gehabt, weil er da ständig diesen Jugendlichen gesehen hat, der da in diesen weiten Weizenfeldern rumläuft. Und weil er ja auch ein sehr, sehr großer Fan der 80er ist und diese 80er-Jahre-Filme so toll findet wie Breakfast Club und sowas. Und daraus ist dann so ein bisschen dieses entstanden. Da habe ich gleich auch noch ein Zitat, weil das geht dann auch so ein bisschen über in das nächste Kapitel. Das davor heißt das nächste Kapitel. Und da spricht er auch noch mal in Gänze darüber, welche Gedanken er auch hatte. Zum Beispiel, dass die 80er-Jahre-Filme immer sehr, dass er dieses Gefühl vermitteln wollte, aber die auch aus einer Perspektive der heutigen Zeit. Also er meinte Themen wie
Das kommt eigentlich gleich, aber ist egal. Wie so Rassismus oder Homophobie oder sowas, dass das in diesem Film ja gar nicht vorkam, aber ja schon total aktuell war. Und er meinte, das wollte er aber nicht, dass er sozusagen diese Themen komplett ausklammert. Dazu sage ich aber später noch was. Und er fand es auch, also das fand ich auch ein bisschen witzig, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln, weil er gesagt hat, 2014 fand er es total innovativ, einen Roman zu schreiben, der in den 80er Jahren spielt, ne, weil gab es da ja irgendwie noch nicht. Und dann kam halt ja so Stranger Things und dieser ganze Hype mit den 80s und er war so, ja toll. Ja gut, das kommt halt richtig blöd, aber hat er dann trotzdem halt nicht gelassen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist bei diesen ganzen Sachen, also Coming of Age zum Beispiel fand er auch schon immer toll und hat dann bei sich bei Heartland gedacht, okay, jetzt schreibe ich endlich mal einen Coming of Age Roman. Warum habe ich noch nie einen Coming of Age Roman gelesen? Mhm. Weil er den eigentlich so toll fand. Auch John Green findet er ja ganz toll. Oder hier vielleicht lieber morgen hier Perks of Being a Wallflower. Und zum Beispiel da, ja, zum Beispiel da finde ich es auch super, nochmal das von ihm zu hören, weil er sagt halt irgendwann im Roman, da sind halt krasse Parallelen, die hat er aber bewusst gemacht. Weil ich weiß noch, als das Buch rauskam, haben voll viele so gesagt, oh, das ist doch voll die Nachmache von all diesen Ding. Und ich dachte mir so, als ob der das nicht bewusst alles gemacht hat. Und er hat das wirklich auch gesagt. Er meinte so, ja, nicht umsonst heißt eine Figur Steven oder Stephen. Ich weiß nicht, wie man den Autoren von Perks of Being a Wallflower ausspricht. Aber er meinte, das ist halt alles bewusst extra so eine Hommage auch an diese ganzen Sachen. Und er wollte ja genau das transportieren, was ihm diese Sachen als Gefühl gegeben haben. Das fand ich sehr, 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 sehr
cool. Ja, aber wenn die halt sagen, ist das nicht eine Kopie, dann hat er es ja auch geschafft.
Ja, dann hat er es auch gut gemacht. Ja, also, ne?
Weil, ne, wenn er genau das, also nicht, der wollte ja nicht vermitteln, dass es eine Kopie ist, aber dieses Gefühl und wenn die das Gefühl bekommen, was sie auch bei denen, dann.
Ja. Genau. Ich habe ein weiteres Zitat.
Natürlich.
Überhaupt ist das davor in der Regel schön. Denn während man später beim Aufschreiben nur noch so gut ist wie der schlechteste Satz, der zäheste Dialog oder der lahmste Kapitelanfang, so ist man beim Ausdenken einer Geschichte schwerelos und misst sie eher an den besten Ideen. In dieser Phase habe ich die kühnsten Träume, was mit dem Buch passiert, wenn es fertig ist. Verführerisch zeigt es sich hier im Glanz seiner Möglichkeiten und scheint nur auf einen zu warten. Ja. Und dann musste ich tatsächlich noch ein Zitat über Musik einbauen. Das werde ich jetzt direkt hier, bevor ich weitermache mit dem nächsten Kapitel, auch noch
droppen.
Doch mein wichtigster Schlüssel beim Schreiben ist Musik. Die traurige Wahrheit ist, dass ich derart verkopft bin, dass ich stundenlang über Gefühle reden könnte, ohne wirklich zu fühlen. Erst Musik stellt diese emotionale Verbindung her. Und deswegen hat er vor Heartland auch so eine riesen Playlist gemacht, die gibt es übrigens auch auf Spotify, die dauert glaube ich wirklich, letztens habe ich die noch aufgemacht, ich glaube 55 Stunden oder sowas und ich glaube, er hat mal bei einer Lesung erzählt, er ist wahrscheinlich die einzige Person, der diese Playlist wirklich mal durchgehört hat.
Ja, wahrscheinlich.
Aber die ist super, wenn man eine gute, ich glaube einfach 80s irgendwas von Benedict Wells, also der heißt auf Spotify auch Benedict Wells, kann ich dir sonst aber auch mal schicken, kann ich auch in die Shownotes tun. Generell macht er sehr, sehr gute Playlists, falls mal jemand Bedarf hat. Für die ganzen Bücher macht er das ja auch immer. Genau, und da ihm das so wichtig ist, fand ich es wichtig, ein Zitat zur Musik zu machen. Genau, und jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel. Das ist das Aufschreiben. Da geht es halt viel um diese frühe Fassung, die erste Fassung, die er halt runterschreibt und um diese Fehler, die man dabei auch macht und die man aber für ihn auch bewusst machen soll. Also er sagt halt schon, manche Fehler sollte man auch einfach mal, also er zum Beispiel sagt auch, die erste Fassung muss halt nicht gut sein. Da kommen ja danach, kannst du ja überarbeiten. Aber gleichzeitig spricht er halt von verschiedenen Herangehensweisen, was ich eben schon meinte. Also dass zum Beispiel es halt AutorInnen gibt, die halt vorher alles plotten, also die sagen, das und das passiert alles und dann erst anfangen zu schreiben. Es gibt aber zum Beispiel, er sagt, er braucht halt das Ende und fängt dann an und arbeitet sich darauf hinaus irgendwie. Mhm. Ne? Aber es gibt ja auch Leute, die kennen nur bestimmte Sachen, was ich sehr witzig fand. Da macht er auch so sehr viele Andeutungen und sagt so, ja, das Ende von Harry Potter lag ja schon jahrelang im...
Das ist die Playlist.
Warum hat die bei mir denn ein anderes Bild? Aber das ist die, glaube ich, ja.
Ja,
auf jeden Fall sagt er, dass das Ende von Harry Potter ja zum Beispiel schon jahrelang im Tresor lag. Das wusste ich gar nicht. Also das Ende von Harry Potter stand wohl scheinbar ja schon die ganze Zeit fest für J.K. Rowling. Wenn das war eine Andeutung von ihm. Also ich denke mal. Genau. Und zur frühen Fassung habe ich natürlich auch ein Zitat. Ich baller heute wieder richtig raus hier. Einen Moment, ja. Zum einen muss das Aufschreiben der ersten Fassung nicht immer Spaß machen. Zumindest bei mir sind die leichten Phasen sogar die Ausnahme. Zum anderen ist eine frühe Fassung nicht das fertige Buch und darf voller Fehler sein. Sie ist sogar eine Einladung, etwas auszuprobieren und zu verbocken. Denn man kann beim Schreiben alles überarbeiten, außer weiße Seiten. Wen also kümmert am Ende irgendein mieser Erstentwurf? Hauptsache, er hat uns Erkenntnisse für die späteren besseren Versionen geliefert. Das fand ich aber sehr gut, ja.
Ja, ich muss sagen, ich bin immer noch in
ja.
Mein Hirn hört auf bei diesem J.K. Rowling-Dings. Ich finde das so funny irgendwie, wenn das Ende schon und man aber, ja, vor allem bei sowas riesig. Hast du alle jetzt durchgelesen schon?
Ich bin fertig.
Hast du das Gefühl, dass das Ende schon feststand irgendwie?
Es wird schon passen, also weil sich viele Sachen ja auch einfach darauf aus, also es baut sich ja auch, viele Sachen bauen sich ja über diese Jahre von Harry Potter schon auf, also finde ich jetzt nicht, das ist nicht so wie bei, weiß ich nicht, Pretty Little Liars oder Gossip Girl oder was
weiß
ich, wo man sich denkt so, stand das wirklich schon fest? Ja. Aber da könnte ich mir schon, ich glaube, das passt schon. Mhm. Wer weiß.
Okay, sorry.
Ja, nicht schlimm.
Weiße Seiten fand ich jetzt auch gut hier.
Das fand ich auch gut, ja. Genau, und dann geht es tatsächlich schon ins nächste Kapitel. Da geht es um das Überarbeiten. In Klammern Theorie, schreibt er. Und für ihn ist das der längste und wichtigste Teil des Prozesses, der eben aber auch am meisten Spaß macht, hat er gesagt. Und er sagt auch, dass, ich muss erst das eine Zitat und dann kommt das andere. Mein Gott, habe ich viele Zitate, ey, meine.
Ja, ich sehe ja auch die Zettelchen, die du da.
Ja,
da kommt. Ich finde, du solltest ein Foto von dem Buch mit den Zettelchen machen.
Okay.
Für das Slide.
Okay, mache ich. Genau, da geht es um das Überarbeiten. Schreiben ist für mich eine Übersetzungsarbeit von der Fantasie ins geschriebene Wort. Bei den frühen Fassungen fühle ich mich oft, als müsste ich die Geschichte in einer fremden Sprache erzählen, etwa in Portugiesisch. Ich bin enthusiastisch und möchte so viel sagen, nur leider fehlen mir die meisten Vokabeln. Ich kann mich nur bruchstückhaft verständigen. Frustriert verfehle ich immer wieder den Text und mich selbst.
Fühle ich beim E-Mail-Schreiben.
Genau, und es geht halt auch viel ihm darum, dass diese übergeordneten Themen, die so ein Buch ausmachen oder die irgendwie über allem stehen, dass die ihm sehr spät immer erst kommen. So wie bei zum Beispiel vom Ende der Einsamkeit, fand ich ja herrlich, habe ich das auch. Das fand ich super witzig, weil, nee, da ist es noch nicht. Habe ich dazu auch ein?
Du musst ins Mikro reden.
Habe ich dazu auch ein Zitat? Ich glaube, dazu habe ich keins. Aber ich habe eins zu vom Ende der Einsamkeit. Und zu diesem übergeordneten Thema. Im siebten und letzten Jahr des Schreibens an, vom Ende der Einsamkeit, so der neue Titel, hatte ich das wahre Thema gefunden und hätte gesagt, es geht um das Unveränderliche in einem Menschen. Das, was im Verlauf eines jeden Lebens gleich bleiben würde, egal was passiert. Um die Frage, ob es so einen unzerstörbaren Wesenkern überhaupt gibt und ob man, wenn man etwas von sich selbst verloren hat, es sich im Laufe eines Lebens zurückholen kann.
7 Jahre?
Vom Ende der Einsamkeit hat er richtig lange geschrieben. Und ich glaube, Heartland hat er 5 Jahre dran geschrieben.
Wow.
Richtig krass. Aber was ich halt sehr witzig fand, war, dass das kommt noch. Das kommt noch. Das war in einem späteren, das sage ich gleich.
Teaserst schon an.
Ich teaser schon an, damit sie alle heiß bleiben hier. Heiß. Genau. Genau. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem, das hatte ich hier aufgeschrieben, dass Sehnsucht in Heartland zum Beispiel ein übergeordnetes Thema für ihn ist. Und das, was ich eben gesagt habe, dass er diesen 80s-Sehnsuchtsding reinbringen wollte, weil er auch meinte, er hat ganz lange nicht verstanden, die 80s-Sachen waren ja voll die Filme und die Musik und alles hat ja so ein unbeschwertes Gefühl meistens wiedergegeben. Dabei war diese Zeit ja eigentlich gar nicht unbeschwert, weil da waren ja alle möglichen Dinge in der Welt los. Und das fand er voll, voll interessant dann irgendwie. Und er wollte genau das schaffen, dieses Unbeschwerte, aber gleichzeitig halt diese ernsten Themen da reinbringen. Und ich meine, das hat er ja auch gemacht mit dem Tod der Mutter, dass das so ein, ne, und diesem wirklich die Jugend, aber gleichzeitig Freunde finden, die dann aber auch gehen und er dann selber alleine erwachsen werden muss und sowas. Und er meinte halt auch dieses, dass die 80s oft da so wie so eine weiße heterosexuelle Welt dargestellt wurden oder die Perspektive und er das genau halt nicht wollte. Mhm. Und dazu habe ich, glaube ich, auch ein Zitat. Heartland habe ich hier angeschrieben. Ja. Ach, genau. Das Überarbeiten des Buchs fühlte sich mit diesen Überlegungen wie ein Spagat an. Man kann sich nicht an der Geborgenheit und positiven Stimmung von 80s Coming-of-Age-Filmen orientieren und zugleich ein realistisch hartes Sozialdrama verfassen. Trotzdem wollte ich von wirtschaftlichem Niedergang, Arbeitslosigkeit und Verlust erzählen und mehr Diversität in diesen naiven Eskapismus hineinbringen und für alte Jugendfilme untypische im damaligen US-Mainstream-Kino eher totgeschwiegene Themen wie Rassismus und Homophobie im Hintergrund abbilden, ohne meine Figuren darauf zu reduzieren. Und ich fand,
der letzte Teil ist so wichtig.
Der ist wichtig und ich finde, das hat er auch wirklich geschafft. Also wirkt im Buch ja überhaupt nicht so wie, ach Gott, jetzt muss das auch da irgendwie noch so rein. Also ja. Er schafft es ja wirklich trotzdem, dass das halt einfach die Hintergrundbasis für die Geschichte irgendwie ist und der Figuren aber es nicht zum Thema zu machen. Also er macht es zum Thema, ohne es zum Thema zu machen. So wollte ich das sagen. Genau. Viel geht es ja bei Heartland zum Beispiel auch um Jugend, Erwachsenen, Verlust. Und was ich auch total interessant fand, und das hat er auch erzählt, und das irgendwie auch so nochmal eine sehr, sehr persönliche Note von ihm dann reingebracht, dass er erzählt hat, dass während des Prozesses, als er an diesem Buch geschrieben hat und ein Buch geschrieben hat über den Verlust der Mutter, dass seine Mutter gestorben ist. Mhm. Und dazu habe ich auch ein Zitat. Vielleicht ist es besser, als wenn ich dazu jetzt so viel sage, weil ich glaube, er bringt es halt wahrscheinlich so mehr auf den Punkt. In meinem Verlust war ich noch einmal jung und erst jetzt, nach all diesen Jahren, verstand ich wirklich, was mich an dieses Buch gebunden hatte, wieso ich es schrieb. Ich hatte wissen wollen, warum mich das Thema Erwachsenwerden immer schon fasziniert hatte und ich hatte diese Faszination zu Papier bringen wollen. Jugend, das begriff ich nun, hatte etwas Schreckliches, aber in den besten Momenten auch Unzerstörbares. Keine Relativierung, keine Stützräder aus Vergangenheit und Zukunft. Selbst jemand wie ich, heute mit dem Kopf meist woanders, musste als Teenager zwangsläufig im Jetzt leben. Genau, also und das hat er halt gesagt, genau das wollte er sich auch bewahren, weil er hat halt dieses Buch mit so einer positiven Grundstimmung eigentlich geschrieben und natürlich hat er dann kurz überlegt, okay, jetzt weiß ich, wie sich dieser Verlust eigentlich anfühlt und ändere ich jetzt noch was? Und er hat gesagt, nein, hat er sich bewusst gegen entschieden und hat weiter in diesem Tenor das weitergeschrieben und hat dadurch halt aber auch trotzdem besser verstehen können, dass das auch eine realistische Abbildung von Verlust irgendwie ist. Das fand ich sehr, sehr, sehr tiefgründig. Ja, dann kommt noch ein weiterer Teil des Buches, wo er diese Werkzeuge benennt und beschreibt. Ich habe die jetzt nicht alle, weil das sind wirklich sehr, sehr viele Werkzeuge. Ich kann ja mal ein paar nennen. Ich habe mal aufgeschrieben, ein Kapitel heißt Sprache, ein anderes Schneideraum, Charaktere, On-Off, Verdichten, Steal Your Darlings, Kurve und Linie, fünf Sinne, und wiederkehrende Themen, also da gibt es noch ganz, ganz viele und die arbeitet er wirklich so ab und macht aber auch immer viele Beispiele und ich habe da gestern auch nochmal durchgeblättert und das ist halt wirklich auch viel mit Textstellen, deswegen habe ich da jetzt nicht so viel rausgeschrieben, habe nur ein Zitat, aber das fand ich halt super für Leute wirklich, die nochmal wirklich so richtige Tipps an die Hand bekommen möchten, weil das andere bereitet einen ja so ein bisschen vor und zeigt einem so das Grundgerüst eines Romans oder des Schreibens und das andere sind dann wirklich dann diese kleinen Kleinigkeiten, wo kann ich ein bisschen dran feilen oder wirklich wie baue ich Charaktere auf und was ist wichtig, wenn ich Charaktere aufbaue und sowas. Oder Steal Your Darlings, dass man halt Sachen auch einfach manchmal sich von denen trennen muss, obwohl man sie liebt und so, um halt einen Roman besser zu machen und das fand ich wirklich. Also ich fand das sehr, sehr beeindruckend, wie viel, also mir ist ja bewusst, wie viel in so einem Roman steckt. Und gerade wenn das so wirklich auch durchdachte und sehr, sehr krass stimmige Romane sind, wie er sie halt nun mal irgendwie schreibt, da war mir ja schon bewusst, dass das einfach mega viel Arbeit ist. Aber ich fand das irgendwie nochmal total interessant, das wirklich an diesen ganzen Kleinigkeiten und dann irgendwie zu denken, boah, ja, okay, krass. Und dann muss man das nochmal und dann überarbeitest du es nochmal und dann findest du das und dann denkst du, die Stelle wäre super, weil so, aber eigentlich stimmt sie irgendwie noch nicht und irgendwie bringt das, was ich auch interessant fand, dieses, wie oft er gesagt hat, das bringt die Story nicht weiter. Also warum muss ich das jetzt sagen? Weil das muss ich nicht sagen. Mhm. Das müsste man wissen. Also oder zum Beispiel auch Gefühle oder Charaktere, dass es manchmal nichts bringt, die zu beschreiben, weil wenn du es gut schreibst, dann musst du manche Sachen nicht aussprechen.
Ja.
Und dass es darum auch irgendwie so ein bisschen geht. Ja, einen Moment. Da muss ich jetzt einmal kurz ein bisschen. Ah, da ging es um, ja. Mh. Das fand ich das, was ich eben, wo ich ein bisschen lachen musste, was ich so witzig fand, dieses, dass er sich eingebildet hat. Es geht in seinen ganzen Büchern nicht um Einsamkeit und immer wieder die Leute kamen und gesagt haben, dass es eigentlich um Einsamkeit geht. Da habe ich jetzt eine etwas längere Stelle zu. Ich erinnere mich, wie ich auf der Buchmesse 2011 von einem Journalisten gefragt wurde, wieso all meine Protagonisten am Ende der Geschichte einsam seien. Also das stimmt doch nicht, sagte ich. Dann dachte ich an Jasper, okay, an Robert Beck, ja aber, an Francis, Mist. Es war mir nicht aufgefallen. In meinem nächsten Buch geht es um die Überwindung von Einsamkeit, sagte ich schnell. Da wird es anders sein, womit ich im Übrigen halb auf den Titel meines Buchs kam. Dennoch kristallisierte sich Einsamkeit neben männlichen Außenseitern, die nichts auf die Reihe kriegen, als mein zentrales Thema heraus, was mich in dieser Berechenbarkeit dann doch störte. Ich dachte, das Problem los zu sein, als ich einen Band mit Kurzgeschichten schrieb. Dieser war mehr aus dem Handgelenk heraus entstanden, mit nun auch weiblichen Hauptfiguren und Stories, die oft ins Surreale abdrifteten. Inklusive Star Wars, Musen, Zeitreisen, sprechenden Büchern und Menschen, die in einem Raum mit einer Tischtennisplatte gefangen sind. So viel dazu, dachte ich. Lustig, sagte dann eine Freundin von mir. All diese Geschichten drehen sich irgendwie wieder um Einsamkeit. Ist dir das mal aufgefallen? Genau, und das fand ich sehr, sehr witzig, dass man sich vielleicht manchmal auch gar nicht gegen so bestimmte Dinge wehren kann,
ja,
die man irgendwie selber in so Bücher reinbringt. Und die Stelle geht noch weiter, da geht es dann noch um so eine andere Sache, die auch immer wieder vorkommt. Und auch das finde ich halt witzig, dass man manchmal so sagt, eigentlich will ich das gar nicht. Und trotzdem ist es einfach mein Stil, beziehungsweise es ist immer irgendwie was, was mich beschäftigt und meine Figuren beschäftigt. Ja, und das fand ich auch irgendwie nochmal sehr... Das war so ein Fangirl-Moment. Genau, und dann, ich bin jetzt gleich fast fertig. Mhm. Ganz am Ende, das fand ich super interessant, gab es noch einen letzten Teil, der heißt Aus der Werkstatt. Und da geht es einmal um vom Ende der Einsamkeit und einmal um Heartland. Und da hat er tatsächlich Frühfassungen bzw. Erstfassungen reingebracht, eine Stelle jeweils. Und zeigt diese Stelle und geht die dann durch mit einem. Und ich kann dir das auch mal zeigen.
Ich wollte gerade sagen, kannst du mir das einmal...
Ja, und zwar ist es dann so, da ist dann einmal die Stelle, mhm, die man dann durchlesen kann. Und dann sagt er halt so ein bisschen dabei was und dann überarbeitet er die tatsächlich. Also du siehst dann, was er draus gestrichen hat, was er verändert hat,
ja,
und sagt dann aber auch zum Beispiel manchmal, warum er das so gemacht hat. Und das fand ich richtig, richtig cool, weil auch da... Also einfach wirklich an so einem Beispiel mal zu sehen, wie eine Stelle auch verändert werden kann und was das dann einfach für einen Effekt hat.
Mhm.
Also gerade weil er dann auch erklärt, so ja, das und das ist irgendwie schlecht, aber man merkt es ja selber. Also wenn du die Stelle erstmal liest, denkst du vielleicht erst, okay, ja gut. Und dann liest du die andere Stelle, was daraus geworden ist und denkst dir, ja okay, es ist halt schon echt besser und viel macht mehr mit einem und sowas. Und das fand ich super interessant, dass er das auch irgendwie dann mit diesem Streichen und Hinzufügen und so, das finde ich super, super cool. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und fand ich halt auch vom Aufbau, also ich fand sowieso, das Buch war super aufgebaut. Also es hat sich ja so gesteigert, dieses, woher komme ich, warum schreibe ich, dann wie fange ich an, wie baue ich es auf, dann gehe ich in die Überarbeitung und kleinteilig und dann dieses nochmal, ich zeige euch jetzt wirklich an einem Beispiel, wie habe ich es gemacht. Und das fand ich richtig, richtig cool. Also ich finde, ich habe zwar noch nie einen anderen Schreibratgeber gelesen, aber ich glaube schon, dass es ein sehr guter Schreibratgeber ist. Und ganz
objektiv.
Ganz objektiv, natürlich. Ganz objektiv. Nein, ich habe da gar keinen, ich bin da gar nicht beeinflusst von meiner großen Liebe zu Benedict Wells, nein. Aber ich fand das Buch halt einfach total interessant. Ich habe das ja auch wirklich schnell durchgelesen, weil ich es auch einfach toll fand. Also wirklich auch, ne? Und ich finde, also es ist einerseits was für Benny-Fans, obwohl ich da halt manchmal nicht weiß, gut, wenn dir das irgendwie nicht gefällt, übers Schreiben was zu lesen, ne? Du magst halt Benedict Wells, die Romane magst von ihm, bist jetzt aber kein, weiß ich nicht, ob man das dann so toll findet. Aber ich glaube, für so richtige Hardcore-Fans ist es auf jeden Fall was. Und es ist aber auch für Leute, die halt wirklich was übers Schreiben lesen möchten, die halt vielleicht ganz unabhängig gar nicht wissen, wer Benedict Wells ist oder halt noch von ihm noch gar nichts gelesen habe. Also ich finde, es hat schon viele, ich glaube, es könnte vielen gefallen. Ich glaube halt, vielleicht gehen manche mit einer falschen Erwartung ran, wenn sie halt sehen Benedict Wells und dann denken, okay, vielleicht ist es wieder ein Roman oder sowas. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es manche vielleicht auch dabei sind, die sagen, okay, kann ich irgendwie gar nichts mit anfangen. Aber ich fand irgendwie, für mich persönlich, die auch an sowas total interessiert ist, war sehr, sehr viel dabei und sehr, sehr viele schöne Zitate. Und die muss ich jetzt auch alle noch in mein Zitatebuch übertragen. Deswegen werden die erstmal hier drin kleben bleiben.
Ja, du musst ja auch das
bis
Foto
ich dann machen. Genau, bis ich die dann alle abgeschrieben habe. Ja.
Jetzt bin ich gespannt auf das Endzitat.
Oh ja. Oh, oh ja. Ja, genau. Also kann ich dir sehr empfehlen. Gibt's auch bei NetGalley, glaube ich. Aber ich muss das kaufen.
Ja, ich bin ja, ich bin auch eher so.
Ja. Ich bin der haptische Typ.
Haptisch, das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Deswegen habe ich meine Finger zusammengeklickt. Okay. Tschüss von mir. Ich bin gerade wieder so richtig müde. Also ich habe auch sehr wenig geschlafen und es war sehr früh und es ist Arbeitstag. Aber was wollte ich sagen? Das ist mein Hirn hat auch. Tschüss.
Natürlich macht es einen gewaltigen Unterschied, ob die Eltern gestorben sind, der Partner oder das Kind, doch ich glaube, dass es auf einer anderen Ebene gar nicht so entscheidend ist, weil Leid universell ist und unsere Empathie Grenzen auflösen kann. Wir alle haben einzigartige Erfahrungen und sind aus unterschiedlichen Gründen einsam, wütend und verletzt und doch kommen wir uns in der Einsamkeit, in der Wut, im Schmerz, aber auch in der Liebe besonders nah. Nur so ist es möglich, Geschichten zu erzählen, die uns nicht passiert sind. Und uns umgekehrt beim Lesen von Texten fremder Menschen verstanden und weniger allein zu fühlen. Oder uns in diesem verzerrten Spiegel sogar selbst zu erkennen.